Aber ich möchte nochmal anschließen zu einer Predigt letzte Woche, die Christoph gehalten hat. Und das war so eine wichtige und so eine starke Predigt. Ich möchte euch ermutigen, für manche ist das die Predigt, die ihr hören müsst und immer wieder. Geht da nicht zu schnell drüber hinweg. Ich weiß so sehr, für mich, was ich so gemerkt habe, ich hätte auch fast in eine ähnliche Richtung gepredigt, weil ich merke so, oh, das ist so wichtig, aber ich bin dankbar, dass Christoph das vorweggenommen hat. Das Evangelium, das größte Defizit oder eins der größten Defizite in der Gemeinde heutzutage ist meiner Meinung nach, dass zu viele Christen das Evangelium nicht wirklich kennen oder nicht wirklich glauben oder nicht wirklich leben in ihrem eigenen Leben. Was Christoph letzte Woche gesagt hat, er hat gesagt, also Anstrengung, wie man verändert wird, Anstrengung verändert dich nicht. Eigene Disziplin, du kannst dich so viel anstrengen, wie du möchtest, du kannst so viel Disziplin versuchen aufzubringen, wie du möchtest. Das wird die Veränderung, die Transformation in deinem Leben, die du brauchst, nicht bewirken. Sondern was wichtiger ist und was uns wirklich verändert ist, das Evangelium. Der Römerbrief sagt, es ist die Kraft Gottes. Es ist wirklich die Kraft Gottes zu unserem Heil in unserem persönlichen, alltäglichen Leben. Dankeschön. Und was das Evangelium gemacht hat, es hat unsere Identität verändert. Ich sage da gleich noch einen Satz mehr dazu. Aber unsere Identität zu kennen, ist wichtiger als unsere Anstrengungen und unser Verhalten anzupassen. Die wahrhaftige Veränderung, Transformation in unserem Leben geschieht dadurch, dass wir wissen, wer wir in Christus sind, dass wir das angenommen haben, annehmen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir dem glauben, was Jesus über uns sagt, selbst wenn wir das selber noch nicht so richtig sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Amen. Das ist so wichtig, das ist so vielleicht basic, aber dieses ganze Thema von Identität ist eins der wichtigsten Themen in meinem Leben und in deinem Leben und für uns als Gemeinde. Ich persönlich selber, ich habe so lange versucht, heilig zu leben, mich zu heiligen, mich zu optimieren, mich besser zu verhalten, christlich zu verhalten und so weiter und so fort, weil ich wusste, ich sehe ja die Maßstäbe, von denen auch Christoph geredet hat in der Bibel. Und ich habe auch gemerkt, wo ich dem gar nicht gerecht werde. Aber wo ich dann verstanden habe, was Gott über mich sagt, also was Gott, der Vater, wer er ist und was er über mich sagt, wie er mich anschaut, was er sieht und was er sagt, wenn er mir in die Augen schaut, das hat mein Leben verändert. Das hat mein Verhalten verändert. Das hat meine Heiligung beeinflusst, viel mehr als meine eigene Mühe. Also was den Unterschied macht, ist zu erkennen, praktisch, erlebt, tief zu erkennen, tief im Herzen zu erkennen, erlebt zu haben, was Gott zu einem und über einen sagt. Und das ist, was die Bibel die Kraft des Evangeliums nennt. Und diese Kraft hat niemand von uns in sich, sondern sie kommt immer von außen. Diese Kraft, die du brauchst für dein Leben, für die Transformation in den Bereichen, vielleicht denkst du dir, oh, 70% meines Lebens kriege ich gut gemanagt, aber diese 30%, die machen mir richtig Sorge, Stress und die kriege ich einfach gar nicht hin. Die sind einfach mühselig. Und ich sag dir, die Predigt von letzter Woche und wir haben viele Predigten zu dem Thema auf der Datenbank online. Aber mein Punkt, den ich heute machen möchte, ist, die Kraft, die du dafür brauchst, die hast du nicht in dir selber, sondern die ist von außen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Evangeliums. Und ich möchte damit möchte ich einen Übergang machen in meine Vier-Finger-Predigt, so nenne ich sie. Ich habe mir extra die Fingernägel geschnitten heute Morgen, falls ihr das sehen könnt. Ich habe überlegt, ob ich sie so nenne. Ich weiß nicht, wir können eine Abstimmung machen nachher. Ob das ein guter Predigttitel ist, Vier-Finger-Predigt. Und Christoph hat letzte Woche schon mal für mich die ersten zwei Punkte oder den zweiten Punkt vor allem, wer du bist, schon aufgegriffen. Und er hat gesagt, deine Identität ist wichtiger, entscheidender als was du tust. In christlichen Worten gesagt, deine Heiligung fließt aus deiner Identität. Ich komme gleich auf die vier Finger. Aber das, wer du bist, wie sehr du das erkannt hast und wie sehr du das glaubst, daraus kommt deine Heiligung. Und jetzt komme ich zu meinen vier Fingern und erkläre das daran. Der erste Finger oder der erste Punkt ist, Das Wichtigste ist in unserem Leben, wer Gott ist und wie er ist. Also wer Gott ist, ist wichtiger und entscheidender, als wer du bist. Beziehungsweise wer du bist, das fließt daraus, das entspringt daraus, aus dem, wer Gott ist und was er über dich sagt, wer er ist. Und über das, was er über dich sagt, wer du bist. Also Gott zu kennen, ist das Erste, das Wichtigste und das Entscheidendste in unserem Leben. Und daraus kommt der zweite Punkt, nämlich unsere eigene Identität. Wer wir sind, hängt total und direkt davon ab, wer Gott ist und was er sagt. Ich wiederhole die Punkte und auch immer wieder, aber weil es so wichtig ist. Wir sind, was wir sind, sind wir nicht unabhängig. Wir können es auch nicht selber uns zu etwas machen, was Gott nicht zu uns sagt oder zu was Gott uns nicht macht. Macht das Sinn? Wir sind Kinder Gottes und die Welt wäre eine bessere Welt, wenn wir das noch mehr verstehen würden. Aber wir sind Kinder Gottes nur, weil Gott unser Vater ist. Und umso mehr wir Gott als unseren Vater in seinem Wesen, in seinem Herzen, in seiner Art, in seinem Charakter erkennen, desto mehr werden wir auch, wer wir sind. Und das zusammen gibt Frieden. Das gibt wirklich Frieden. Das ist so, Dankeschön, ist mir einfach so gekommen, Leute, im Gebet. Aber ich meine es ernst. Wenn du Gott kennst und dann weißt, wer du bist, ich sag dir, das wird dein Leben so viel befrieden. Das wird dein Leben so viel entspannter machen. Und der dritte und der vierte Punkt, der dritte Punkt ist, das, was du tust, fließt aus dem, wer du bist. Beziehungsweise, das, wer du denkst, wer du bist, ist entscheidender als das, was du tust. Das, was du tust, entspringt aus dem, wer du bist. Also das, wer du bist, ist wichtiger, das musst du zuerst wissen, weil daraus fließt das, was du tust. Und das, was du tust, ist wichtiger als das, wie du etwas tust. Das sind die vier Punkte. Und auf diese zwei letzten Punkte möchte ich mich heute fokussieren. Aber diese Punkte 1-3, also deine Erkenntnis von Gott, dein Bewusstsein über deine eigene Identität und dein Was, wenn die richtig sitzen, wird das, wie du Dinge tust, wird es leichter, wird es, deswegen auch der kleine Finger, deswegen, dann wird es wirklich leichter. Ich werde das gleich aufdröseln. Aber wenn diese drei Punkte sitzen, wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, wozu, was deine Berufung ist, also was du eigentlich tust, wozu du, also was deine Aufgabe ist, das kannst du im Übergeordneten dir anschauen, aber auch in einzelnen Lebensbereichen, in einzelnen Dienstbereichen, in einzelnen Bereichen deiner Berufung oder was auch immer. Aber wenn du diese drei Dinge weißt, wenn du dir ihrer richtig bewusst bist, dann wird das Wie, das sozusagen das Exekutieren oder das Ausüben von dem, was du tust, dann wird es wirklich leichter. Und ich möchte mich auf die letzten beiden Finger fokussieren. Und dann habe ich gedacht, vielleicht nenne ich die Gangzeichen-Predigt. Das ist ein neues Gangzeichen, das ist cool. Ich weiß nicht, ich bin auch mittlerweile 32, Leute. Aber auf jeden Fall diese letzten zwei Punkte, auf die möchte ich mich fokussieren. Aber zuerst noch kurz zum Zeigefinger, also zum ersten Punkt, weil wer Gott ist, entscheidet darüber, beziehungsweise bestimmt, es definiert das, wer ich bin. Uns ist es oft nicht bewusst, aber wir haben so oft Identitätsdefizite, leiden unter Minderwertigkeiten oder auch hoffentlich nicht. Aber ob es dir bewusst ist oder nicht, wie wir uns selber sehen, hängt davon ab, wie wir Gott, was wir über Gott denken. Also wie wir uns selber sehen, was wir über uns denken und damit auch, wie wir leben, weil die Sprüche sagen, was ein Mensch über sich selber denkt, so ist er. Also so wird er auch leben. Das, wie du über dich selber denkst, das wird Auswirkungen auf dein Leben haben. So wirst du leben. Und das hängt total davon ab, was wir über Gott denken. Oder wie wir Gott sehen, wie wir ihn kennen oder auch nicht kennen. Also Erkenntnis von Gott ist wichtiger als Disziplin, ist wichtiger als Anstrengung. Die richtigen Methoden, das richtige Wissen, die besten Prinzipien, die sind nicht so wichtig. Wir betonen oft, auch wir als Christen, wir können dann oft so, ich weiß nicht, was es ist, ob es die westliche Welt ist oder so, wir wollen dann so die Strategien, die Prinzipien und so weiter und so fort, aber wir verlieren oft aus den Augen, dass Gott eine Person ist. Und wir müssen diese Person kennen und diese Person sehnt sich danach, gekannt zu werden. Und dieses Kennen von der Person Gottes wirkt sich darauf aus, wie du lebst, wie du leben wirst. Ich muss euch sagen, in den letzten 15 Jahren oder so, die ich jetzt Gott kenne, mein Leben hat sich so sehr verändert. Erst als ich Gott kennengelernt habe, war ich auf Wolke 500.000 oder wie viel auch immer es gibt. Weil ich dachte mir, wow, ich bin so geliebt, Gott ist so barmherzig, er hat mir meine Sünden weggewaschen. Und dann kam ich ins Performen rein und dachte mir, ah, okay, diese ganzen Standards, und die muss ich erfüllen. Und dann wurde ich ganz unglücklich. Und dann habe ich gemerkt, oh nee, das ist auch nicht das Evangelium. Aber in den Jahren danach, umso mehr ich Gott persönlich kennengelernt habe, dadurch hat sich mein Leben so sehr verändert. So sehr zur Freude, zum Glück, zum Frieden und so weiter und so fort. Ich bin absolut nicht perfekt, ich bin nicht fehlerfrei, keiner von uns und ich schon gar nicht. Und da ist immer noch Luft nach oben. Aber ich sag euch, das, was bereits in meinem Leben schon zustande gekommen ist, hat eins zu eins mit meiner Beziehung, mit Erkenntnis, die ich bekommen habe von Gott zu tun, die mir der Heilige Geist geschenkt hat. Das hat auch unser Suchen, diese Beziehung pflegen, ihn kennenlernen als Person. Ich möchte das so unterstreichen. Gott ist eine Person und die möchte gekannt werden. Und ich sage euch, wenn mehr Christen Gott als den, der er ist, besser kennen würden, würde unsere Welt eine andere sein. Deswegen sagt die Bibel auch, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir wissen würden, wer wir sind, würde unsere Gesellschaft, unsere Welt, unsere Stadt, unser Land ganz anders aussehen. Es würde einfach ganz anders aussehen. Das ist eine Predigt in sich. Aber auch dein Leben würde besser, schöner, freier und fröhlicher sein. Deswegen sollte unser erster Fokus bzw. unsere erste Frage immer und immer wieder sein, wer ist Gott und wie ist er? Wie fühlt er? Was denkt er? Über mich, wie sieht er mich, wie steht er zu mir? Nicht so sehr, also auch wenn ihr die Bibel lest, ich möchte euch ermutigen, schaut, okay, was sind die Emotionen, die Gott hat? Was erfahre ich über den Charakter Gottes, über sein Wesen, über sein Herz in dem, was ich lese? Lass uns nicht so viel schauen nach Prinzipien, Schritt 1, 2, 3 und dann muss ich das machen, den richtigen Knopf treffen und dann wird mein Leben besser. Nein, dein Leben wird besser, wenn du das Herz des Vaters besser kennenlernst. Und mehr als auf das, was wir tun sollten oder was wir tun sollten, wie wir uns entwickeln, was unsere geistlichen To-Dos etc. sind, sollte unser Fokus auch darauf sein, was er schon bereits getan hat und was er tut. Ich sage das nochmal, wir fokussieren uns oft darauf so, okay, was muss ich noch verbessern, wo brauche ich noch Heiligung, wo gibt es Optimierung, Dinge, die noch besser laufen könnten. Und es ist gut, wenn uns das auffällt. Deswegen ist es zum Beispiel auch gut zu heiraten, weil da fällt dir dann besonders auf, was alles an dir noch nicht so geheiligt und so ist. Aber mehr als uns auf das zu fokussieren, was wir tun sollten, was unsere geistlichen To-Dos sind, sollten wir uns darauf fokussieren, was Gott tut, beziehungsweise was er schon getan hat am Kreuz. Deswegen liebe ich das Kreuz und die Auferstehung. Sie sollten uns als Gemeinde niemals langweilig werden. Wir sollten das Kreuz, was er am Kreuz getan hat und durch seine Auferstehung getan hat, niemals aus den Augen verlieren. Wir sollten niemals aus den Augen verlieren. Wenn uns das langweilig, wenn du denkst, und Leute, mir geht es genauso, ich habe jetzt gerade die Evangelien nochmal gelesen und die letzten 15 Jahre, ich lese immer wieder die Evangelien und ich muss euch gestehen, manchmal ist es so, ich komme dann zum Schluss, zu den letzten Kapiteln und denke mir, ah, ich weiß ja, was da steht. Und ich merke, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass der Heilige Geist mir hilft, dass das wieder spannend, frisch, feurig, interessant für mich wird, weil es gibt nichts im Leben, was interessanter ist. Ich sage es euch, ich war gerade in einem der schönsten Länder der Welt, Südafrika. Und die letzten Kapitel vom Johannesevangelium sind 100-mal schöner als alles was ich dort gesehen habe und jemals in meinem Leben gesehen habe und was du und ich und wir jemals sehen, erleben, erfahren, egal welche Information, spannende Geschichte du jemals hören wirst, das Evangelium, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt Jesu und Pfingsten sind das Spannendste, Beste und Wichtigste für alle Zeiten in einem jeden einzelnen Leben von jedem einzelnen Christen auf dieser Welt. Und ich möchte, dass wir, oder ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die immer wieder fasziniert sind vom Kreuz, von der Auferstehung, von seiner Himmelfahrt, weil nur durch seine Himmelfahrt konnten wir den Heiligen Geist hier empfangen und in uns haben. Und es gibt nichts Besseres als das. Und das sollten wir niemals aus dem Blick verlieren. Und ich sag dir, ich habe mir aufgeschrieben, mir kam wieder Bosch und Siemens irgendwie. Aber selbst wenn du bei Bosch und Siemens arbeitest oder im Kindergarten oder wo auch immer, für unser praktisches, alltägliches, normales Leben gibt es nichts Größeres, Wichtigeres und Entscheidendes als das, was Jesus getan hat, bereits getan hat, durch das Kreuz und durch seine Auferstehung gewirkt hat. Weil das ist, also das Evangelium ist die Kraft Gottes, unser Sozo-Heil, das ist die Kraft Gottes für unser Heil, zu unserem Heil, zu unserem alltäglichen Heil. Und das ist ganz praktisch und ganz real für deine Ehe, für deinen Beruf und für alles andere. Das hat direkte Auswirkungen auf das, wer ich bin und wer ich nicht mehr bin. Amen. Christoph hat letzte Woche darüber geredet, wie wird man verändert. Und wir merken hoffentlich an Stellen alle, dass wir Veränderungen brauchen, also Heiligung brauchen. Als Christen sind wir zwar per Definition und Status Heilige, aber irgendwie auch manchmal alles andere als Heilige. Absolut nicht fehlerfrei. Wir brauchen alle Veränderungen. Und Heiligung ist super wichtig. Ich selber habe vor ein paar Monaten darüber gepredigt, weil ich merke, oh, das ist ein richtig schönes Thema, ein richtig faszinierendes Thema, Heiligung. Aber ich möchte, beziehungsweise ich frage mich, oder ich habe mich gefragt, was ich heute betonen möchte, ist, was ist eigentlich das Ziel der Heiligung? Was ist eigentlich, ich möchte es größer fragen, was sind eigentlich Gottes Absichten? Was ist eigentlich das Ziel? Also meine Ziele, meine Absichten, was ist eigentlich das, worauf ich hinstrebe, wenn ich über Veränderungen nachdenke? Ja, okay, aber was ist dann das Ziel, wenn ich mich dann verändert habe? Und dann frage ich mich so, was sind die Absichten, die Motivationen, was ist das Ziel von Gott in unserem Leben? Aus meinem eigenen Leben und von Menschen, die ich beobachte, merke ich immer wieder, oder kommt mir immer wieder so die Frage hoch, worin besteht eigentlich unser Leben, unser Nachfolge? Besteht es daraus, sich zu perfektionieren, immer perfekter, besser zu werden, sich zu optimieren? Also das kann man ja, oh ja, mein Ziel ist zu werden, immer mehr so wie Jesus zu werden. Ein Teil davon ist, immer mehr zu lieben, immer weniger Sünde in meinem Leben zu haben. Und ich glaube, das ist ein Teil davon. Das wird eine Frucht sein in unserem Leben. Aber ist es wirklich das im Kern oder beziehungsweise das Erste, was er beabsichtigt? Christoph hat letzte Woche darüber geredet, wie man verändert wird. Aber meine Frage ist heute, wohin, wozu sollen wir uns eigentlich verändern? Was ist das Ziel Gottes in unserem Leben? Und damit, was sollte unser Ziel im Leben sein? Das kann man runterbrechen auf einzelne Lebensbereiche. Aber ich will erstmal die große Frage stellen. Anders gefragt, was ist das Narrativ deines Lebens? Was ist die Story, was ist das Narrativ, was sind die bewegenden Fragen, die prägenden Fragen, die dein Leben bestimmen? Und im Alltag, wir sind gerade in Berlin so busy, so beschäftigt und wir sind in so einem Rhythmus, der manchmal so getrieben ist und ich möchte euch heute so innehalten kurz und fragen, was sind die großen Fragen, was sind die großen Narrative, die dein Leben bestimmen und antreiben. Wenn du auf Arbeit bist oder nach Feierabend, im Gottesdienst, in deinem Bereich, wenn du in deinem Bereich schon treu, seit Jahren dienst, etc. Ich habe ein paar Fragen. Also ich habe vor allem Fragen heute mitgebracht. Was sind Gottes Absichten? Was will er eigentlich von mir? Was will er bewirken in mir? Was sind seine Ziele? Und wie gesagt, Nummer eins, der Zeigefinger, ist wichtiger und kommt vor dem Was. Also wer Gott ist, weil ohne die Person Gottes zu kennen, können wir seine Absichten nicht kennen. Wir müssen die Person Gottes kennen, dann können wir diese Frage nach dem, was will er eigentlich von mir, überhaupt beantworten. Weil, wie gesagt, Gott ist eine Person, er hat eine Persönlichkeit, er hat einen Charakter und es ist nicht möglich, seine Absichten unabhängig von seinem Charakter kennenzulernen oder zu erkennen. Also wer ist Gott? Daraus fließt die Frage, was sind eigentlich seine Absichten? Was will er von mir? Was will also Gott? Will Gott Perfektion? Nein, das glaube ich nicht. Gott will nicht Perfektion. Und wenn du merkst, oh, ich bin von Perfektion getrieben, ich glaube, der Heilige Geist möchte dir heute Freiheit geben. Will er Heiligung? Ja, schon. Die Frage ist aber, will er, ist es das Erste, was er will? Oder ist Heiligung das, was er die meiste Zeit von dir will? Was bewegt dich so in deinen Gedanken, so die meiste Zeit, wenn du über Gott nachdenkst? Spürst du die Peitsche oder den Zeigefinger, ah, das und das läuft noch nicht richtig? Dann würde ich suggerieren oder sagen, dass wahrscheinlich das eine Überbetonung in deinem Leben hat und etwas anderes nicht richtig im Fokus ist. Und wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich vor allem ein paar Punkte. Einerseits sehe ich, dass Gott, wie gesagt, gekannt werden möchte. Ich habe jetzt, wenn er nimmt seine Freunde mit auf den Berg der Verklärung, er fragt sie, was denkt ihr, wer ich bin? Und er nimmt sie dann auf diesen Berg der Verklärung und er zeigt sich, er wird verklärt, er wird ihnen offenbart, wie er wirklich ist. Und da merke ich so sehr, Jesus möchte gekannt sein. Jesus möchte, er möchte von dir, er möchte dich einladen, er möchte dich in eine Freundschaft einladen, in der du ihn kennst. Dann möchte er Leben in Fülle geben. Mehr als dass er dir von dir Perfektion oder Optimierung möchte, möchte er dir zuerst Leben geben, und zwar in Fülle. Dann glaube ich, dass er Freude geben möchte. Wir sehen so viel, unser geistliches Leben sehen wir so viel als Pflicht, als Disziplin. Beten ist wichtig, ist wichtig. Eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Bibellesen ist super wichtig. Eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Aber ich glaube, wir müssen zuerst darauf schauen oder uns muss zuerst klar sein, dass Gott möchte, dass wir ihn genießen. Gott möchte als Person genossen werden. Er möchte uns Freude geben und Freude in Fülle. Das ist nicht, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist wirklich, was sein Wort sagt. Aber wir lesen oft das Wort Gottes nicht so. Deswegen möchte ich dir heute mitgeben, Gott möchte gekannt sein, er möchte dir Leben geben, jeden Tag aufs Neue, und er möchte, dass du ihn genießt. Er möchte genossen werden, er möchte dir Freude geben. Amen. Und dann ein Punkt, den ich auch sehe, vielen Dank, ist Anbetung. Und ich sage, das ist das, was er möchte. Er möchte unser Leben zur Anbetung machen. Und ich sage, dass ich glaube, dass in der Essenz Anbetung, im Kern ist Anbetung Liebe. Deshalb ist es auch der Ringfinger. Was will Gott von uns? Ist Liebe. Er möchte Anbetung, und Anbetung für heute setze ich es mal gleich mit Liebe. Ich glaube wirklich, dass Anbetung so viel im Kern mit Liebe zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich liebe das, wenn man so Bibelstellen hat, die man fast so zu gut kennt, die hat man zu oft schon gelesen. Und dann liebe ich es aber, wenn sie so richtig frisch wieder werden. Und ich habe so eine Stelle, die bewege ich jetzt schon seit Monaten. Und das ist Römer 12 und ich möchte Vers 1 vorlesen. Die Schlachterübersetzung sagt, ich ermahne oder ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, also euer ganzes Leben darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Eine andere Übersetzung sagt, die einzige angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Zwei Punkte hierzu. Das können wir nicht selber aus unserer eigenen Kraft machen, aber das ist das, was seine Agenda für unser Leben ist. Du fragst dich vielleicht, was ist meine Berufung? Was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Oh, was ist eigentlich meine Bestimmung? Welchen Job soll ich machen? Deine Berufung ist und dein übergeordneter Narrativ deines Lebens ist das hier, dass dein ganzes Leben ein heiliges, Gott wohlgefälliges, schönes, wunderbares, lebendiges Opfer wird. Ein Opfer der Anbetung, was Gott wohlgefällt. Es gibt keine schönere Berufung als das. Das ist das, glaube ich auch, worin wir alle am allermeisten aufgehen. Mehr als, dass du herausfindest, ich bin berufen in die Businesswelt oder ich bin berufen in den prophetischen Dienst. Ich sage dir, dein prophetischer Dienst, wenn er disconnected ist von dem, wird dir auch irgendwann langweilig werden. Aber Jesus und sein Leben hinzulegen, sein eigenes Leben ihm hinzulegen als Anbetung, das wird nie langweilig werden. Das ist das Erfüllendste, was es gibt. Also ein heiliges, lebendiges Opfer, das meint Anbetung. Und Anbetung ist das, was wir heute am Anfang des Gottesdienstes gemacht haben, nämlich Lieder singen, ihm unser Herz ausschütten. Aber es ist nicht nur, wenn wir singen, sondern Römer 12 sagt, unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Meine Frage ist, wie sähe es aus, wenn dein ganzes Leben Anbetung wäre? Wenn dein Alltag, deine Arbeit, dein Feierabend, deine Ehe, dein Umgang mit deinen Mitmenschen nicht gut oder immer besser oder immer heiliger wäre, Heiligkeit ist gut, Heiligkeit ist schön, ich bin nicht gegen Heiligkeit, aber was ist, wenn das Anbetung wäre? Gute Frage. Was ist eigentlich Anbetung? Und das ist eine ganze Predigt in sich, beziehungsweise eine der großen Lebensfragen vielleicht. Und ich ermutige dich, dich zur Audienz anzumelden, weil da wird Carsten darüber lehren, immer wieder. Aber ich glaube, und ich möchte uns das so als Gemeinde heute mitgeben, ich glaube, das sollte, das große Was von uns als Gemeinde sollte Anbetung sein. Das, was wir als Gemeinde machen, das, was, womit wir uns am meisten beschäftigen, das, was uns am meisten beschäftigt, antreibt, einnimmt, sollte Römer 12, Vers 1 sein. Dass wir Anbeter sind, dass das Anbetung ist der Kern von dem, was wir als Gemeinde sind und machen sollen, wozu wir als Gemeinde berufen sind. Jesus sagt, und er zitiert damit Jesaja, also es kommt überall in der Bibel vor oder an einigen Stellen, also es ist so ein Kernvers für mich. Jesus sagt, mein Haus, also der Tempel, wir als Gemeinde sollen ein Haus des Gebets und damit ein Haus der Anbetung sein. Wir sind nicht in allererster Linie ein Social Club, wo du coole Leute kennenlernst und ich liebe euch, ich liebe es euch zu kennen und ich liebe es auch Gemeinschaft zu haben. Das ist nicht minderwertig, das ist nicht wertlos oder sowas, sondern es ist super wichtig. Aber es ist sekundär, glaube ich. Und sekundär bedeutet nicht unwichtig, aber das Primäre ist, dass wir ein Haus der Anbetung, ein Haus des Gebets sein sollen. Das ist die Sehnsucht Jesu. Aber um es für heute auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass im Kern Anbetung mit Liebe zu tun hat und damit auch dieses Was beantwortet. Und ein anderer Vers, der mich tief bewegt hierzu, der mir in dem Kontext wieder aufkam oder immer wieder kommt, ist 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Andere Übersetzungen sagen, treibt uns an oder umfängt uns, kannst du sogar übersetzen. Aber die Liebe Christi drängt uns. Wozu? Wovon bist du gedrängt und wozu bist du gedrängt? Was ist der Motor in deinem Leben? Fühlst du dich getrieben? Fühlst du dich so, man kann sich so negativ getrieben fühlen, immer mehr oder immer besorgt und das ist nicht der Wille Gottes. Dann würde ich auch sagen, dass dein Motor ein falscher ist. Aber was treibt dich an? Ist es Perfektionismus? Ist es das Gefühl, dass Gott unzufrieden mit dir ist? Ist es Erfolgsdruck? Jemanden beeindrucken zu müssen, auffallen zu müssen, gesehen werden zu müssen. Der Heilige Geist will davon Freiheit schenken. Was machst du eigentlich und warum mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinem Dienst etc.? Und was machen wir als Gemeinde? Was ist unsere Hauptaufgabe? Was sind unsere Hauptaufgaben? Was ist das Was deines Lebens? Ich ermutige dich, dir diese Frage auch gerade ganz aktuell irgendwie neu zu stellen im Gebet. Nicht mit Druck oder sowas. Das kannst du nicht hier oben durchdenken und dann irgendwie diese Frage auflösen für dich. Aber mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, zeig mir, was ist das Was meines Lebens? Was ist der Antrieb meines Lebens? Was bewegt mich? Kristallisiere neu heraus, was es ist, was du von mir möchtest. Was es ist, womit du mich, wofür du mich motivieren möchtest, wofür du mich antreiben möchtest, wofür du mich haben, wofür du mich benutzen möchtest. Einer der so ein Kernsprüche oder Sätze in der Bibel, der immer wieder vorkommt, ist: Hier bin ich. Hier bin ich. Herr, sende mich. Herr, mach mit mir, was du willst. Ich gebe mich dir hin. Und wenn du das sagst, Herr, hier bin ich, dann will der Heilige Geist dir sagen, wofür, also zu was er dich haben möchte, und er wird dich gebrauchen. Die Zeit ist sehr fortgeschritten. Die letzte Frage ist eigentlich so das Wie. Und das Wie mache ich nur ganz kurz. In Malachi 1 rügt der Herr wirklich das Volk Israel und die Priester, weil sie zwar das Richtige tun, also das Was stimmt, aber das Wie ist minderwertig. Sie bringen ihm Opfer dar, die ihm nicht wohlgefallen, die so völlig ohne Mühe sind, völlig halbherzig sind. Und da merke ich, das Was ist zwar wichtiger als das Wie, aber wenn das Wie minderwertig ist, dann ist es vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass dein Was irgendwie nicht stimmt, dass dein Was nicht klar ist, dass dein Was, was dich antreibt, dir nicht richtig vor Augen ist. Aber das Was ist wichtiger als das Wie. Weil Jesus sagt, weil wir können die perfekten Songs spielen. Ich kann zum Beispiel die perfekte Predigt perfekt im Stil oder wie ich es mache, kann perfekt sein. Aber wenn das, was ich sage, flach ist, dann wird es nicht so bedeutungsvoll sein. Oder wir können die perfekten Setlist hier singen. Aber wenn unser Herz disconnected ist zu dem, was wir eigentlich machen, dann trifft es zu, was Jesus sagt, nämlich, dass das Volk ihn ehrt mit den Lippen, aber dass das Herz weit weg ist von Gott. Und das soll so nicht sein. Also das Wie ist nicht unentscheidend. Es hat seinen eigenen bestimmten Platz. Aber das Was ist wichtiger. Und ich sag euch, oder ich habe so empfunden, wenn wir wissen, wenn das Was richtig sitzt, wozu wir berufen sind, was wir eigentlich tun, was du eigentlich tun sollst, wozu dich Gott berufen hat, dann wird alles auch einfacher und dann wird auch Exzellenz daraus fließen. Wenn das Herz richtig ausgerichtet ist auf das, was Gott von dir möchte, wenn du die richtige, eine klare Vision hast, von dem, was Gott von dir möchte, was das Was deines Lebens ist, dann wird Exzellenz einfacher fließen. Exzellenz kommt nicht aus dem richtigen Training, aus den richtigen Skills, sondern bei Gott kommt es aus einem Herz der Anbetung, aus einem Herz der Liebe. Wir hatten ein paar Lobpreisabende, wo es gar nicht einfach war, einzuteilen, also am Freitagabend, wo es gar nicht einfach war, irgendwie die abzudecken und so weiter und so fort. Wir hatten einige Schwierigkeiten und dann waren wir so, wie machen wir das und so? Und dann haben wir gemerkt, wir müssen uns irgendwie fokussieren auf das, worum es geht. Und dann hatten wir wirklich so die stärksten Lobpreisabende. Wir haben so überzogen, wo es am Anfang um die Frage ging, okay, welche Songs spielen wir und dass wir 15 Lieder vorbereitet haben, haben wir gemerkt, am Ende, als das Herz richtig saß und connected war in der Liebe zu Jesus, wir es aus Liebe gemacht haben, was wir gemacht haben, dann war es einfach und wir haben überzogen und hätten die ganze Nacht anbeten können. Also wenn das Was richtig stimmt, dann wird das, was du tust und wie du es tust, viel einfacher und leichter und es wird exzellenter. Amen. Aus dem Herz fließt Exzellenz. Die Quelle von wahrer geistlicher Exzellenz ist das Herz, was anbetet, was liebt und was anbetet. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Mein letzter Punkt, bevor wir den Gottesdienst abschließen, und die, also beziehungsweise Ministry-Zeit, wir werden gleich noch anbeten und dem Herrn eine Reaktion geben. Aber das ist mein letzter Punkt. Ich möchte gerne nochmal die Römerstelle anschauen. Ich glaube, dass das, was wir tun, ich glaube, dass der Heilige Geist uns so highlighten möchte, jedem Einzelnen neu, hey, was ist es eigentlich, was du tust? Fokussiere dich nicht so darauf, wie du es tust oder was noch nicht richtig sitzt oder so, sondern fokussiere dich darauf oder frag den Heiligen Geist, was ist es, wozu ich berufen bin? Und einen Punkt habe ich gesagt, der für uns alle gilt, ist es Anbetung. Und wenn wir uns Römer 12 nochmal anschauen, dann steht da, ich ermahne oder ermutige euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Andere Übersetzungen sagen, in Anbetracht als Reaktion auf die Barmherzigkeit Gottes wird unser Leben Anbetung. Ich glaube, wir können nicht unser Leben selber zur Anbetung machen. Wir können nicht unser Leben heiligen oder uns das erreichen, was wir wollen oder was Gott von uns möchte aus unserer eigenen Kraft. Sondern was der Herr machen möchte, ist, dass es eine Reaktion auf das wird, was er schon bereits getan hat. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts seiner Liebe, seiner Schönheit, seiner Gnade, soll unser Leben Anbetung werden. Und das ist wirklich ein Unterschied. Du kannst zum Beispiel anbeten, weil du weißt, dass es gut ist. Du kannst danken. Es gibt auch einen Psalm, der sagt, wer Gott Dank opfert, der bahnt einen Weg. Und du kannst danken, weil du einen Weg bahnen möchtest, oder du kannst danken, weil du hinschaust auf das, was er getan hat. Und das macht so einen Unterschied. Du kannst geben, weil Hohenneuendorf, weil die Perspektive 58 das Geld braucht, um das zu tun, was Gott in unserer Gemeinde tun möchte. Oder du kannst geben als Reaktion auf das, was er gegeben hat. Du kannst geben als Anbetung. Und das ist so ein Unterschied. Ich möchte uns ermutigen oder uns einladen, dass wir das, was wir geben, was wir tun, wie wir anbeten, wie wir unser Leben hingeben, nicht tun, um etwas zu kriegen oder weil wir es tun sollten, weil der Pastor es auf der Bühne sagt, sondern als Reaktion und als Betung, als Reaktion auf das, was er getan hat, wie er sich hingegeben hat. Amen.